Meine Damen und Herren, zunächst eine formale Angelegenheit. Ich bekam zwei, drei Anfragen wegen des Prüfungstermins. Und wie sich die Prüfung abspielen wird, also für die, die noch nicht eine Prüfung bei mir gemacht haben, ich gebe drei Übersichtsfragen in schriftlicher Form, die dann innerhalb von 45 Minuten zu beantworten sind. Also das ist der ganze Zauber. Den Termin habe ich noch nicht festgelegt, aber es wird auf jeden Fall also vier Termine geben wie üblich. Der erste, ja wahrscheinlich so um den 30. Juni herum, also bis nächste Woche. Bitte?
Ich sage,
30.
Juni wäre toll. Wenn das noch im Juni wäre,
wäre... Ja, wir versuchen, es ist noch immer die Frage der Maßgeblichkeit, also der Hörsäle. Das sind alle ziemlich besetzt, aber ich werde es versuchen, das noch im Juni, also in der letzten Juniwoche, nach der letzten Vorlesung unmittelbar, vielleicht am 30. festzulegen. Und der zweite Termin kommt am Anfang Oktober. Der dritte Mitte des nächsten Wintersemesters vor Weihnachten und der vierte dann irgendwann gegen Ende des Wintersemesters. So, das war also diese Angelegenheit. Meine Erzählung über... Bitte. Bitte? Ich verstehe nicht.
Ob es eine Möglichkeit gibt, die Prüfung vor dem 30. Juni zu machen?
Also für dringende Fälle oder sonst bin ich flexibel, auch mündlich. Normalerweise bitte ich, sich einigermaßen an die Termine dann zu halten, weil sonst entsteht bei mir ein komplettes Chaos. Aber wenn es wirklich bei Ihnen dringend sein sollte, können wir das... Okay. Die Begebenheit, dass ich meinen PIN-Code vergessen hatte, hat offenbar unter einigen von Ihnen Interesse erregt, das hat mir eine von Ihnen ein langes E-Mail geschickt am Wochenende und mögliche Erklärungen für dieses Phänomen angeboten. Ich darf hier vielleicht, jetzt unabhängig von der kleinen Episode, noch auf etwas zurückkommen, was wir ja schon vor Wochen in Bezug auf unser Gehirn besprochen haben, auf seine Fehlerhaftigkeit und die Frage, warum wir überhaupt Fehler machen. Ich habe übrigens gestern oder vorgestern in einer Zeitung gelesen, dass in Italien ein Vater sein 20 Monate altes Kind im Auto vergessen hatte und das Kind ist gestorben. Wir wollen im Interesse der Kinder hoffen, dass sich das nicht epidemisch ausbreitet und dass Kinder in Autos vergessen werden. Aber das Phänomen scheint also nicht mehr einmalig zu sein, sondern häufiger vorzukommen. Gut, was wollte ich sagen? Für solche Fehler oder eben auch das Vergessen des PIN-Codes gibt es natürlich unmittelbare Erklärungen neurobiologischer, psychologischer Natur, die dann das betreffende Individuum betreffen. Aber, ich glaube, ich habe das in dieser Vorlesung noch nicht gesagt, wenn ja, dann zu wiederholen schadet nie, aber wenn nicht, dann ist das nicht unwesentlich. Eine Unterscheidung, die in der Evolutionsbiologie wichtig ist. Und zwar... Unterscheidung. Danke. Zwischen proximaten und ultimaten Erklärungen. Also proximat ist das nächstliegende, ultimat dann die ja, tiefergehendere Erklärung. Also, um bei dieser Episode zu bleiben, warum habe ich den PIN-Code vergessen? Die proximate Erklärung liegt irgendwo in Verschaltungen von Neuronen, die sich da vorübergehend falsch verschaltet haben, ganz einfach gesagt. Die ultimate Erklärung ist natürlich die interessantere gewissermaßen, denn sie wirft die Frage auf, ja, wieso können Menschen überhaupt etwas vergessen? Das geht dann wesentlich tiefer in die Evolutionsgeschichte unseres Gehirns und da muss man sagen, das habe ich schon bei anderer Gelegenheit angedeutet. Unser Gehirn ist auf die Komplexitäten der Gegenwart, auf die ungeheure Fülle von Reizen von der Außenwelt nicht wirklich vorbereitet. Wir haben überall Codes, Computercode, Bankcode und so weiter, das gab es ja alles die längste Zeit nicht. Wir müssen da gar nicht in die Steinzeit zurückgehen. sondern nur ein paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte, um festzustellen, dass Menschen früherer Zeiten nicht diese Fülle von Außenweltreizen zu bewältigen hatten, wie das heute der Fall ist. Das heißt also, die proximate, ultimate Erklärungsvollen Phänomene, etwa Vergessensphänomene, liegt also darin begründet, dass unser Gehirn sich in der Evolution relativ langsam entwickelt hat, so wie in der Evolution nichts besonders schnell geht, und sich in einer Welt entwickelt und angepasst hat, die völlig verschieden ist von der Welt heute. Da gibt es auch verschiedenste Beispiele. Neulich erst habe ich wieder etwas gelesen, was hier dazu passt. Heute verlassen sich viele Autofahrer an den sogenannten Navigator. Und dieser Einklang vor kurzem, was Lustiges passiert, lustig für die Betroffenen vielleicht weniger, da war eine Straße überflutet und viele Autofahrer haben nur dem Navigator vertraut, haben nicht diverse Schilder beachtet, die darauf hinwiesen, ja, die Straße da unten ist überflutet, und sind dann plötzlich im Wasser gestanden. Das heißt, nachdem wir auch davon ausgehen müssen, dass unsere Wahrnehmung selektiv ist, dass wir nicht alles gleichzeitig wahrnehmen können, passiert uns volle Pannen. Und die Konzentration zum Beispiel auf den Navigator ohne Rücksicht auf unterschiedliche andere Signale, Meldungen, Warnungen und so weiter. Also wie gesagt, unser Gehirn noch einmal ist auf verschiedene Phänomene heutzutage, man spricht ja auch vielfach von Reizüberflutung, nicht wirklich vorbereitet, und wir müssen daher zunehmend mit Pannen rechnen. Die einzige Lösung wäre Entschleunigung und Vereinfachung von Strukturen, denn wir müssen noch einmal damit rechnen, dass es so der Geschwindigkeit von Prozessen heutzutage und der Fülle von Außenweltreizen, das Gehirn immer wieder überfordert wird. Glücklicherweise sind nicht alle Pannen, die dann passieren, gleich katastrophal, aber viele sind auch durchaus äußerst unangenehm, beziehungsweise für die Betroffenen unter Umständen sogar tödlich. Proximat also, nächstliegende Erklärung, man könnte als Beispiel nehmen, ein Mord geschieht, was ja gelegentlich tatsächlich vorkommt. Na, was interessiert dann die Polizei als nächstliegendes? Natürlich unter anderem und vor allem das Motiv, nicht wahr? Die klassischen Motive, die es da so gibt, Habgier, Eifersucht, Erpressung und so weiter. Und wenn das geklärt ist, ist der Mord aufgeklärt. Aber die evolutionsbiologisch interessantere und tiefergehendere Frage ist natürlich, wie kommt es überhaupt dazu, dass Menschen andere Menschen töten? Zwar nicht jeder jeden natürlich, aber dass das Phänomen grundsätzlich immer wieder vorkommt. Da muss man dann ganz andere Erklärungen, weitergehende, tiefergehendere Erklärungen suchen, als bloß individuelle Motive. Gut, das noch als Nachtrag zu einem Themenkreis, den wir immer wieder hier besprochen haben, der ja an und für sich ein so weiter Themenkreis ist, dass wir gar nicht fertig werden würden, ihn wirklich in Extensis zu diskutieren. Wir haben zum letzten Mal, um jetzt anzuknüpfen, und die letzte Vorlesung über Aufklärungsphilosophie gesprochen. Was heißt Aufklärung im Sinne von Kant, wie ich zitiert habe? Der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Der Mensch macht sich unmündig, indem er glaubt, was ihm die Obrigkeit sozusagen, die kirchlichen, weltlichen Priester jetzt im weitesten Sinne vorgeben, auch in moralischer Hinsicht, und genau dagegen haben sich die Aufklärungsphilosophen gewehrt. Nicht zuletzt ging es dabei, und das ist nach wie vor heute aktuell, um eine Abwehr von Diskriminierungen, zum Beispiel Sklaverei, habe ich als Beispiel erwähnt, und auch sonstige Schweinereien sozusagen, die dazu geführt haben, dass Menschen andere Menschen unterdrückt haben. Und die Aufklärung, nicht wahr, im engeren, im weiteren Sinne des Wortes, ging eben gegen diese Tendenzen, die in der gesamten Geschichte der Menschheit natürlich tief verwurzelt sind. Sie werden immer Leute finden, die andere Leute irgendwie unterdrückt haben, zu beherrschen versucht haben und so weiter. Dabei war immer wieder die Idee, und da knüpfen wir wieder an Früheres an, die Idee einer zweckgerichteten Weltordnung. Fatal bis verheerend. Nicht? Diejenigen, die dachten, sie müssen andere irgendwie beherrschen, manipulieren und so weiter, beriefen sich ja immer wieder darauf, die Welt ist ja zweckgerichtet organisiert, zweckgerichtet und geordnet. Wir machen ja nichts weiter, als den Zweck, den übergeordneten Zweck gewissermaßen zu exekutieren. Eine äußerst gefährliche Angelegenheit. Wenn wir hingegen, das habe ich mehrmals betont, davon ausgehen, dass es keinen weltumfassenden Zweck oder Sinn gibt, also keine Teleologie im Sinne einer kosmischen Ordnung, dann natürlich fällt diese Gefahr weg. Und vor allem geht es hier auch um Eigenverantwortung. Wenn ohnehin alles in der Welt bereits gewissermaßen vorgegeben ist und wenn ohnehin die Welt zweckgerichtet orientiert ist, dann bleibt für den Einzelnen auch keine Verantwortung. Dann hat er nur das zu erfüllen, er oder sie das zu erfüllen, was ja gewissermaßen oben schon, unter Anführungszeichen, vorgegeben ist. Das heißt also, die Aufklärung ist heute aktuell wie eh und je, bedeutet letzten Endes ein Plädoyer für Mündigkeit. Ein Plädoyer zum eigenständigen, selbstständigen Nachdenken. Das war das Anliegen von Aufklärungsphilosophen wie Voltaire, Diderot, D'Alembert, den Enzyklopädisten, wir haben darüber gesprochen, aber auch Kant und in England David Hume und vielen anderen. Kant meinte ja auch, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, wie ich auch zum letzten Mal erwähnt habe, und nicht alles zu glauben, was da gewissermaßen von oben diktiert bzw. aufoktroyiert wird. Wir müssen hier natürlich ein Phänomen berücksichtigen, das in der Verhaltensforschung gut bekannt ist, nämlich zwei Neigungen, die in jedem Menschen gewissermaßen verwurzelt sind und die auch eine tiefe Evolutionsgeschichte haben, nämlich auf der einen Seite die Neigung zur Dominanz, auf der anderen Seite, im Gegenteil dazu, die Neigung zur Unterwürfigkeit. Menschen wollen andere beherrschen, das ist eine alte Angelegenheit, wie gesagt, stammesgeschichtlich tief verwurzelt, aber sie sind zugleich auch bereit, sich unterzuwerfen, unterzuordnen. Je nach Situation kann das eine oder andere für den Einzelnen günstiger sein. Es mag Vorteile bringen, zu dominieren, Macht auszuüben, das kann auch Nachteile bringen. Man sagt ja, je höher man oben ist, umso dünner wird die Luft. Je höher man oben ist, umso tiefer kann man fallen. Es kann also auch Vorteile haben, sich unterzuordnen. Denn wir brauchen auch keine Verantwortung zu übernehmen, sondern einfach dem zu folgen, der da bestimmt, wo es lang geht. Diese beiden Neigungen oder Dispositionen sind im Menschen in seiner Stammesgeschichte relativ, also sehr tief verwurzelt. Und können sich unter gegebenen sozialen, sozialpolitischen, ideologischen Umständen verheerend auswirken. Da haben wir aus der Geschichte zahlreiche Beispiele, das schrecklichste nach wie vor das Dritte Reich. Auf der einen Seite einige dominante Figuren, insbesondere Adolf Hitler, wie er es der geschafft hat, so wie er ausgeschaut hat und so weiter, die halbe Welt gewissermaßen zu dominieren, ist eine Frage, über die nach wie vor auch Psychologen und Soziologen und so weiter nachdenken. Also nicht ein großer Blonde, wie er da propagiert hat, der Homo Germanicus, er war ein kleiner Schwarzer.
Und Napoleon war ja auch sehr klein. Napoleon war ja auch sehr klein.
Ja, ja, und auch einige andere. Goebbels beispielsweise.
Ja, genau, also das ist dieselbe.
Eigentlich dehydrierte Wichteln gewissermaßen. Aber das ist eine andere Frage. Auf der anderen Seite haben sich dann Millionen von Menschen, die also diesen Leuten bereitwilligst ins Verderben gefolgt sind. Ich möchte nicht diejenigen vergessen, die sehr wohl skeptisch waren und so weiter und sie gegen das Regime gestellt haben, oft mit für sie verheerenden, fatalen Konsequenzen. Aber hier haben Sie genau das Phänomen, auf der einen Seite die Dominanz, in dem Fall natürlich gewissermaßen ins Extreme gesteigert, auf der anderen Seite auch wieder gleichsam extrem gesteigert die Unterwürfigkeit. Die Unterwürfigkeit gleich für Millionen von Menschen, die also in diesem Fall auch Millionen und Abermillionen Menschen letzten Endes das Leben gekostet hat. Wie kann man solches verhindern? Also ja, die eigentlich interessante Frage. Der erste Schritt dazu ist, und deswegen weniger dieses Phänomen, dass wir unsere stammesgeschichtlichen Neigungen erkennen. Ja? Eben, ultimate Ursachen, woher kommen diese Phänomene? Woher kommt es, dass zum Beispiel eben ein Weltkrieg ausbrechen kann? Zweimal war das ja immerhin schon der Fall, oder überhaupt irgendein Krieg. Woher kommt es, dass einige Menschen andere beherrschen und dass sich die beherrschen lassen? Das ist der erste Schritt, und da kann man sagen, das ist der erste Schritt, die Selbsterkenntnis ist der erste Schritt auf dem Weg zu einer Veränderung von unangenehmen bis verheerenden Umständen. Ich habe schon letztes Mal gesagt, dass der Staat, jeder Staat letzten Endes dazu tendiert, totalitär zu sein. In dem Sinne, dass der einzelne Bürger das zu tun hat, was der Staat ihm vorschreibt. Der Konflikt ist uralt. Der einzelne Bürger möchte in der Regel nichts weiter als ein einigermaßen gutes Leben und der Staat hindert ihn daran. Ein uralter Konflikt, seit es die Zivilisation, seit der Staat oder staatenähnliche Gebilde überhaupt gibt. Und hier ist auch auf etwas hinzuweisen, ist nicht nur begrifflich, sondern auch in Bezug auf unser Denken. Der Staat, wenn man das so sagt, das klingt dann, naja, das ist irgendein konkretes Gebilde, ein Organismus, die Analogie geht ja zurück auf Platon. Nicht, Platon war ja einer der Leute, die eigentlich, ja, wenn sie später gelebt hätten, Gegenaufklärer gewesen wären. Der Staat als Organismus, als lebendiges Wesen. Das ist vollkommen falsch. Es gibt nicht den Staat als solchen. Wir haben beim Gehirnbewusstseinsproblem darüber gesprochen, dass wir dazu neigen, Allgemeinbegriffe zu bilden. Und diese dann oft auch uns konkret vorzustellen, was dann zu Missverständnissen führt. Es gibt nicht den Staat im eigentlichen Sinne, das ist ein allgemeiner, abstrakter Begriff. Es gibt nur Individuen, die im Namen dieses Begriffes agieren. Das heißt nicht, der Staat will irgendetwas von Ihnen oder von mir, es sind einzelne Individuen, die etwas von uns wollen. Oder etwas verhindern wollen, oder uns irgendwas vorschreiben wollen, und vieles andere mehr. Begriffe können bekanntlich auch unser Denken maßgeblich beeinflussen, und daher ist eben davor zu warnen, mit bestimmten Begriffen es sich zu leicht zu machen und eben vor allem allgemein Begriffe so zu verwenden, dass sie den Eindruck machen, ja, das sind quasi lebendige Wesen, lebendige Kreaturen, was sie nicht sind. Lebendig sind nur die Individuen, die im Namen solcher abstrakter Entitäten wie zum Beispiel Staat und so weiter agieren. Ich glaube, das ist hinreichend klar, und das war auch ein Anliegen der alten Aufklärung, das ist heute nach wie vor aktuell. Es gibt keine übergeordnete Instanz in dem Sinne. Es gibt nur Individuen, die aufgrund des Strebens nach Dominanz dazu tendieren, dass sie also anderen Vorschriften machen und im Extremfall andere unterdrücken. Wir können jetzt vielleicht zusammenfassend vier Punkte hervorheben, die Aufklärungsphilosophie kennzeichnen. Und zwar historisch, aber auch bis zum heutigen Tage. Erstens, die Erkenntnis der Bedeutung der Naturwissenschaften. Nicht metaphysische Prinzipien, sind gefragt, sondern naturwissenschaftliche Erkenntnis, die Möglichkeit, auch darüber haben wir schon andeutungsweise gesprochen, die Möglichkeit, alle Phänomene in dieser Welt rational, kausal zu erklären und sich nicht auf irgendwelche obskuren Prinzipien zu berufen. Das mag heute durchaus plausibel, ja sogar trivial oder banal erscheinen, war es im 18. Jahrhundert für keineswegs. Die Bedeutung der Naturwissenschaften begann man erst allmählich zu entdecken, und zwar nicht nur als Wissenschaften, die für sich kleine Details ergründen, sondern die weltbildkonstituierende Funktion haben und uns eben letzten Endes vom Obskurantentum befreien. Also den Enzyklopädisten, die ich zum letzten Mal erwähnt habe, waren Naturwissenschaften sehr wichtig, und es war ihnen auch vor allem wichtig, naturwissenschaftliche Erkenntnisse zu verbreiten. Jeder und jede soll Zugang haben zu naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Je mehr Leute naturwissenschaftliche Erkenntnisse besitzen, umso erfolgreicher wird das ganze Projekt der Aufklärung sein. Aber das ist heute nach wie vor so, nicht wahr? Je mehr Leute sich auskennen, ganz einfach gesagt, je mehr Leute die Zusammenhänge erkennen, die den Naturwissenschaften ergründen, umso größer auch die Chancen, dass wir Missstände in dieser Welt verbessern, verändern können und so weiter. Also die Erkenntnis der Bedeutung der Naturwissenschaften war ein ganz wichtiges Element der Aufklärungsphilosophie und ein ganz wichtiges Anliegen der Aufklärungsphilosophen bzw. Enzyklopädisten. Man könnte auch sagen, die Erkenntnis der Bedeutung von Populärwissenschaft im guten Sinne des Wortes. Die Wissenschaft soll nicht im elfenbeinigen Turm betrieben werden, nicht nur verstanden werden von ein paar ganz wenigen Leuten, sondern soll allgemein zugänglich gemacht werden. Hier in Österreich, so ganz nebenbei gesagt, war es im 20. Jahrhundert heutzutage wiederum trivial und selbstverständlich, aber Volksbildung, das musste erst allmählich etabliert werden, Volkshochschulen und so weiter, die Urania irgendwie ist eine der ältesten, aber da haben sich Leute dafür eingesetzt, nicht zuletzt Vertreter der sogenannten Wiener Kreise und so weiter, und das war lange Zeit nicht selbstverständlich. Die sogenannte arbeitende Bevölkerung, die soll buchstäblich blöd sterben, die brauchen nichts zu wissen, die sollen arbeiten, und es war eine auch sozialgeschichtlich sehr wesentliche Entwicklung, da zu ändern und naturwissenschaftliche, aber allgemein wissenschaftliche Erkenntnisse auch der Allgemeinheit zugänglich zu machen.
Bitte? Und das war ja auch der Grund, warum die Frau von der Bildung her gehalten
wurde. Ja. Daher, also ich habe heutzutage Populärwissenschaft, wie gesagt, im guten Sinne des Wortes, von allergrößter Bedeutung. Natürlich muss man hier zum Teil etwas gefährliche Gratwanderung, wie unterscheiden wir zwischen guter und schlechter Populärwissenschaft, wie man da muss. Da ist dann wieder Mündigkeit gefragt. Ich muss unterscheiden können zwischen einer bloßen Sensationsmeldung und seriöser wissenschaftlicher Berichterstattung. Da haben wir sicher noch heutzutage genug zu tun, da ist das Projekt der Aufklärung bei weitem noch nicht abgeschlossen. Beziehungsweise sind wir immer wieder aufs Neue gefordert, Aufklärung, Aufklärungsphilosophie im weitesten Sinne zu betreiben. Der zweite Punkt, das zweite Element folgt unmittelbar aus dem ersten. Je mehr Menschen immer mehr Einsichten haben in Phänomene der Natur, in gesellschaftliche Zusammenhänge und so weiter, umso eher kann man auch Obskuranten vertreiben, sich gegen Leute zur Wehr setzen, die also mit düsteren, obskuren Gedanken hausieren gehen und uns weismachen wollen, dass es eine zweckgerichtete Weltordnung gibt, die es hier auf der Erde zu exekutieren gilt und so weiter und so fort. Dritter Punkt, drittes Element, ganz entscheidend, die Bedeutung oder die Einsicht in die Bedeutung des Menschen, des Individuums. Ich komme heute noch darauf ausführlich zurück. Im 18. Jahrhundert begannen die Menschen unter dem Einfluss der Aufklärungsphilosophen nicht nur nach oben zu schauen, wie schon zum letzten Mal angedeutet wurde, sondern gewissermaßen auch in sich hineinzuschauen, sich zu fragen, welche Möglichkeiten habe ich, was ist die Bedeutung des Menschen überhaupt in der Natur. Das führte auf der einen Seite natürlich wiederum zu einer Selbstüberhöhung der Gattung oder der Spezies Homo sapiens. Auf der anderen Seite aber auch zu der Möglichkeit oder zu der Ansicht, ja, wir haben ja Möglichkeiten. Wir sind nicht die Marionetten von irgendwelchen Göttern oder von Leuten, die im Namen solcher Götter zu agieren vorgeben. Wir können ja selber einige schaffen. Und da waren da wieder die Naturwissenschaften von großer Bedeutung. Bedenken Sie, dass alles, was uns heute selbstverständlich erscheint, auch in der Anwendung der Naturwissenschaften, Medizin zum Beispiel, vor allem Medizin, das war ja ein sehr langer Weg, bis es so weit kam, wo wir heute stehen. Viele Erkenntnisse der modernen Medizin waren im 18. und 19. Jahrhundert nicht verfügbar. Vielmehr wurden viele Heilpraktiken und so weiter beeinflusst von Aberglauben, die aus heutiger Sicht die aberwitzigsten Geschichten. Und bitte.
Auch die Mitsprache des Patienten ist ja noch nicht so lang.
Ja, es sind alles in den zwei Seiten natürlich. Nicht? Aber da, deswegen sagte ich, und ich wiederhole es noch einmal, Aufklärung bedeutet eben, kritisch alles zu hinterfragen, nichts einfach hinzunehmen, wie es uns vorgesetzt wird, nicht? Und das ist so und es kann nicht anders sein. Nein, es kann vielleicht anders sein. Und es war ja lange Zeit, und das ist heute natürlich nach wie vor die Tendenz, es geht ja denjenigen, die ja so Macht ausüben wollen, darum, den Status quo zu erhalten. Ja? Es soll alles so bleiben, wie es ist. Und das war ja im 18. und 19. Jahrhundert, nicht zuletzt unter dem Einfluss von Darwin, ich komme dann darauf zurück, die gegenteilige Erkenntnis. Darwin meinte, das einzig Beständige ist der Wandel, die Veränderung. Alles verändert sich letzten Endes und wenn es sich um Zustände handelt, die viele als Missstände empfinden, dann haben wir sogar die Aufgabe, diese Zustände zu verändern, diese Missstände gewissermaßen aufzulösen. Der Mensch also ist in der Lage, sein Leben zu verbessern. Man muss einfach die Möglichkeiten dazu geben. Sklaverei, Sklaventum, Diskriminierung andersartiger, unter Anführungszeichen, sind keine Selbstverständlichkeiten, die kann man ändern und sie wurden auch weitgehend zumindest verändert. Wir haben auch über Rassismus zum letzten Mal gesprochen. Das war auch ein Phänomen, das gewissermaßen ja, als eine Konstante angenommen wurde, nämlich, dass es verschiedene Menschenrassen gibt, nicht nur phänotypisch verschieden, sondern dass die auch einen unterschiedlichen Wert darstellen. Dass einige, vor allem die sogenannte weiße Rasse, gewissermaßen auch ja, intelligenter ist und daher das Recht hat, die übrigen zu unterdrücken. Man spricht heute nebenbei gesagt in der Anthropologie nicht mehr von Rassen. Der Begriff wurde vor etlichen Jahren weitgehend aufgegeben und ersetzt durch den Begriff phänotypische Variation, also eine Variation im äußeren Erscheinungsbild von Menschen. Ob das jetzt ein gewaltiger anthropologischer Fortschritt ist in der Terminologie oder nicht, ist eine andere Frage. Aber dazu ist heute eines. Das alte typologische Denken, das auch weitgehend auf Platon zurückgeht, was wir auch schon bei anderen Gelegenheiten erwähnt haben, die Vorstellung, es gibt starre Typen, hat auch den Rassismus begünstigt, denn die Rassen, oder nennen wir sie also jetzt phänotypische Variationen, sah man als unwandelbare Gegebenheiten an. Da konnte sich nichts ändern. Nur die einen waren einmal intelligenter als die anderen. Das ist natürlich vollkommen falsch. Wir wissen heute natürlich, vor evolutionstheoretischem Hintergrund, dass alle Menschen, unabhängig von ihrer Hautfarbe, unabhängig von ihrer kulturellen Differenzierung, Individuen einer und derselben Spezies sind, Homo sapiens, mit anderen Worten, plakativ gesagt, wir alle sitzen auf einem und denselben Stammbaumast. Wenn man das ansieht, kann man eigentlich kein Rassist sein. Da kann man nur sagen, gut, so sind wir froh, dass wir so verschiedenartig sind und kein genetischer oder phänotypischer Einheitsbrei. Es gibt halt verschiedene, aber das sind keine starren Typen. Das sind wandelbare Phänomene, wandelbare Entitäten, wenn Sie so wollen. Und keine Rede davon, dass hier der eine oder andere Menschengruppe sozusagen eine größere Bedeutung hat als die andere, mehr wert ist als die andere, denke ich, normal ist ein Ernst Haeckels Klassifikation der Menschheit in wilde Barbaren und so weiter. Also das würde man heute in der Anthropologie bzw. Evolutionstheorie natürlich nicht mehr ernst nehmen. Es gibt keine Rassen als starre Typen. Wir sind alle, jetzt bald 7 Milliarden, wie schon gesagt wurde, genetisch miteinander verwandt. Eigentlich sind wir alle Afrikaner, denn es ist, ich habe das schon früher mal gesagt, heute zumindest, also bevor keine anderen Erkenntnisse auftauchen, erwiesen, dass es aus Afrika im Laufe von Jahrmillionen gleich mehrere Auswanderungswellen stattgefunden haben und dass Afrika die Urheimat des Menschengeschlechtes ist und sich von dort aus die Menschheit entwickelt und ausgebreitet hat. So, und jetzt komme ich zum vierten Punkt, der etwas ausführlicher dargelegt werden soll, nämlich den Wert des individuellen Menschen. Das war eine ganz entscheidende Ansicht, dass das Individuum unabhängig von seiner Herkunft und seinem Status eben für sich einen gewissen Wert repräsentiert. Und hier kommen wir, das muss ich etwas weiter ausholen, zur Evolutionstheorie, vor allem zu Charles Darwin, von dem schon mehrmals die Rede war. Denn Sie mögen ja hier vielleicht fragen, gut, was ich da ausführe, alles schön und gut, aber das sind letzten Endes sozialkritische oder philosophiegeschichtlich interessante Phänomene. Aber was hat denn das eigentlich zu tun mit philosophischen Problemen der Biologie? Was hat denn das überhaupt mit Biologie und zumal mit Evolutionsbiologie zu tun? Das möchte ich versuchen, jetzt in der Folge, so gut es in der Kürze geht, zu begründen. Nämlich die Frage, was leistet die Evolutionstheorie, die Evolutionsbiologie für das Projekt Aufklärung? Wieso kann die Evolutionstheorie uns helfen, mündige Menschen sozusagen aus uns zu machen? Die Frage ist vielleicht nicht unmittelbar einsichtig, was sollte eine Evolutionstheorie mit Aufklärung zu tun haben. Wie gesagt, ich versuche das in der Folge zu begründen und muss dazu kurz auf die Theorie Charles Darwins zu sprechen kommen, die ich im letzten Semester ausführlich besprochen habe. Also diejenigen, die dabei waren, werden das noch in guter Erinnerung haben. Für die anderen mag es wichtig sein, eben in Bezug auf die Frage, was leistet die Evolutionstheorie für die Aufklärung, die Theorie Darwins ein wenig sich vor Augen zu führen. Streng genommen hat Darwin nicht eine Theorie, sondern verschiedene Theorien etabliert, auf der Basis einiger Vordenker. Er war, das muss man immer wieder betonen, nicht der erste Evolutionstheoretiker schlechthin. Das war früher der Franzose Lamarck, schon 50 Jahre vor Darwin. Aber er war der Erste, der nicht nur dem Evolutionsdenken zum entscheidenden Durchbruch verhalf, sondern auch eine Theorie oder eben mehrere Theorien begründen konnte, die das Phänomen Evolution erklären. Es geht ja nicht nur darum zu sagen, ja gut, also im Gegensatz zum Schöpfungsbericht und so weiter, hat eine Evolution stattgefunden, Organismenarten sind veränderlich, verändern sich im Laufe mehr oder weniger langer Zeiträume, gut, akzeptiert, dagegen kann heute auch schwer argumentiert werden, obwohl es immer wieder nach wie vor Kreationisten und ähnliche Obskuranten versuchen. Entscheidend ist ja auch die Frage, ja, wie kommt Evolution zustande, wie kommt es zum Wandel der Organismen in der Zeit und warum ist dieser Wandel überhaupt, warum ist die Welt nicht konstant? Warum hat nicht tatsächlich eine Schöpfung stattgefunden vor 4.000 oder 5.000 Jahren innerhalb einer Woche, in der dann in einem Guss alle Lebewesen, alle Arten, wie sie heute leben, erzeugt oder geschaffen wurden und sich seitdem nicht mehr verändert haben? Nein, sie wurden nicht vor 4.000 Jahren in einem Guss erschaffen, sondern im Laufe von Jahrmilliarden haben ungeheure Veränderungsprozesse stattgefunden, die eben dann dazu geführt haben, die zu heutigen Arten geführt haben, die aber auch nicht jetzt der Weisheit letzter Schluss sind, sondern auch in Zukunft sich wandeln werden. Gut, Darwins Ansichten waren folgende, in aller Kürze und möglichen Prägnanz gesagt. Zunächst einmal, es gibt also den evolutiven Wandel. Wie gesagt, war er nicht der erste, der wurde schon früher erkannt. Arten, Organismenarten, einschließlich des Menschen, sind nicht konstant, sondern veränderlich. Sie wandeln sich im Laufe mehr oder weniger langer bis sehr langer Zeiträume. Zweite Ansicht, alle Organismenarten, die heute auf der Erde existieren, sind letzten Endes in abgestufter Form miteinander verwandt. Sie gehen zurück auf einen gemeinsamen Ursprung in grauer Vorzeit vor knapp 4 Milliarden Jahren. Und aus diesen, wie Darwin selber sagte, bescheidenen Anfängen entstand im Laufe sehr langer Zeiträume, Darwin wusste noch nicht, wie lange wirklich die Zeiträume sind. Heute wissen wir, Jahrmilliarden, im Laufe von Jahrmilliarden entstanden, also aus sehr bescheidenen Anfängen, um nochmals Darwins Worte zu gebrauchen, eine ungeheure Fülle von Organismenarten heute, also etliche Millionen und Millionen, Abermillionen sind ja auch schon in der Geschichte ausgestorben. Also Evolution hat stattgefunden, nichts ist konstant, die Welt hat sich gewandelt, hier konkret also die Organismenarten, und sie sind miteinander in abgestufter Form verwandt. Was heißt abgestuft? Das heißt, dass wir Menschen zum Beispiel natürlich mit den Schimpansen, Gorillas, Orangutans näher verwandt sind, also auf einer höheren Stufe sozusagen verwandt als mit Schnabeltieren, aber mit denen sind wir immer noch mehr verwandt als mit Regenwürmern, mit denen immer noch mehr als mit Bakterien. Also eine abgestufte Verwandtschaft, das in aller Kürze. Die dritte wichtige Frage bei Darwin war aber vor allem, ja, wie ist nun Evolution zu erklären? Wie kommt es zu diesem Wandel? Wieso verändern sich Organismen? Seine Theorie dazu, die Selektionstheorie, die Theorie der natürlichen Auslese, ist eigentlich relativ einfach nachzuvollziehen. Eine viel einfachere Theorie als verschiedene physikalische Theorien mit ihren hochkomplexen mathematischen Apparaten. Um Darwins Theorie zu verstehen, und zwar konkret ist eben die Selektionstheorie, muss man nur ein wenig Beobachtungsgabe und ein bisschen Fantasie mitbringen. Er ging von folgenden Beobachtungen aus. Erstens, Einmaligkeit des Individuums. Da sind wir wieder beim Individuum und dann kommen wir eben später nochmal zurück, wie die Evolutionstheorie zu diesem Punkt, der auch für die Aufklärung wichtig ist, wesentliches beitragen kann. Alle Organismenarten bestehen in einer gewissen Variationsbreite von Individuen. Bitte, wenn wir uns Menschen nehmen, wir alle hier in diesem Raum zum Beispiel, sind zwar einander sehr ähnlich, aber doch auch in unzähligen Merkmalen voneinander verschieden. Die Merkmale sind Haarfarbe, Augenfarbe, Nasenflügelbreite, dickere Ohrläppchen, Fingerabdrücke und vieles mehr. Es gibt nicht zwei Menschen, die absolut identisch sind. Nicht einmal eineiige Zwillinge sind wirklich zu 100% identisch. Also alle knapp 7 Milliarden Menschen jetzt sind einander, weil sie Angehörige einer und derselben Art oder Spezies sind, ähnlich, aber zugleich auch in unzähligen kleinen Merkmalen verschieden. Jeder Mensch ist also ein einmaliges Individuum. Aber in Darwins Theorie betrifft das nicht nur den Menschen, genauso Hunde, genauso Katzen, alle Organismen. Alle bestehen aus einer bestimmten Variationsbreite. Wenn Sie zum Beispiel zoologische oder auch populärwissenschaftliche Tierbücher hernehmen, in denen verschiedene Tiere beschrieben sind, und danach schlagen, Braunbär beispielsweise, dann werden Sie etwa finden, ja, bis zu 1,50 Meter oder 1,80 Meter lang, im Durchschnitt 150 oder 180 Kilogramm schwer. Keine absolut präzise Angabe, weil die ja nicht möglich ist. Es gibt kleinere und größere Braunbären. Es gibt schwere und weniger schwere. Also eine große Variationsbreite. Allenfalls kann man Durchschnittswerte angeben. Und das betrifft eben auch Wölfe und den Haushund und die Giraffen und alles, was sie nehmen. Nirgends besteht eine Art aus absolut identischen Individuen. Sonst wäre Evolution nicht möglich. Stellen Sie sich vor, alles wäre gleich. Wo sollten die natürliche Auslese dann ansetzen? Was soll da selektiert werden, wenn eh alles gleich ist? Also erste Beobachtung, wie gesagt, Einmaligkeit des Individuums. die Existenz von Organismenarten in zahlreichen Individuen, die voneinander sich in verschiedenen Merkmalen unterscheiden. Zweite Beobachtung ist in beliebiger Reihenfolge. In der Natur herrscht zwar die Tendenz der Lebewesen, sich mehr oder weniger exponentiell zu vermehren, aber die Ressourcen sind knapp. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Situation, in der sich viele Menschen heute in den westlichen Industrieländern befinden, dass sie zu viel fressen als zu wenig haben, dass das eine evolutionsgeschichtlich einmalige Situation ist, die keine Inzidenzfälle kennt. In der Naturgeschichte, in der Geschichte der Natur, in der Evolution, war die Situation eher die, dass es zu wenig zu fressen gab und nicht zu viel. Also nur gelegentlich, vorübergehend, genug oder viel und dann wieder längere Phasen von Kargheit für jedes Individuum. Und da beobachtete Darwin, gestützt auf den englischen Bevölkerungsgeografen Malthus geschrieben, der in Bezug auf den Menschen, in Bezug auf die Entwicklung des Menschen eine düstere Prognose aufgestellt hatte, der beobachtete, die Menschheit vermehrt sich in geometrischer Folge, die Ressourcen wachsen aber nur arithmetisch. Das heißt, die Menschheit vermehrt sich nach dem Prinzip 2, 4, 8, 16, 32 und so weiter, aber die Ressourcen wachsen nur nach dem Prinzip 1, 2, 3, 4, 5, also langsam. Bei gleichbleibender Tendenz, so prognostizierte er, werden in der Welt Kriege und Hunger zunehmen. Eine Prognose, die sich leider, mit dem Malthus lebte im 18. Jahrhundert, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die sich leider bewahrheitet hat. Wenngleich die Ursachen des Hungers heute komplizierter sind, aber es stimmt, dass also Hunger und Tod mit zunehmendem Bevölkerungswachstum auch zugenommen haben. Die Ressourcen sind knapper als die Geschwindigkeit, mit der sich die Menschheit vermehrt. Und das Prinzip hat nun Darwin gleich auf die Natur insgesamt übertragen. Das ist nicht nur bei Menschen so, das ist auch so bei anderen Lebewesen. Die tendieren dazu, sich exponentiell gewissermaßen zu vermehren, aber die Ressourcen sind dazu zu knapp. Bitte schön.
Modell kann man bis in das Teilzeug ausgekauft sehen. Da kommt man jetzt ja erst die Versorgung generell die Strukturen der Erde von einer Selbstlimitation der Menschen ausgeht. Das kann man jetzt immer anwenden. Heißt das, die Evolution
ja, die natürlich kann man sagen, was Malthus auch nicht voraussagen konnte, dass natürlich sich technologische Entwicklungsprozesse vollziehen werden, dass wir also durch zunehmende Nahrungsproduktion auch mehr Menschen versorgen können. Heute ist natürlich vielfach eine Frage der Verteilung. Ich sage immer, das Leben weiß, es müsste auf diesem Planeten eigentlich niemand hungern. Die Ressourcen sind ja noch zur Genüge verfügbar, beziehungsweise haben wir auch die Technologien, die Ressourcen zu vermehren. Aber diese Technologien stehen eben, und da komme ich wieder zu Darwin und seine allgemeine Naturtheorie, die stehen ja den Hamstern und den Feldmäusen und den Hasen und so weiter nicht zur Verfügung. Die produzieren ja nicht, die sind darauf angewiesen, was ihnen die Natur zur Verfügung stellt, so wie das die längste Zeit auch bei Menschen der Fall war. So, und was folgt daraus als dritte Beobachtung Darwins? Dass nicht alle Individuen einer Art lange leben bzw. überleben, sondern frühzeitig verhungern. Man kann das leicht in einem Beispiel festmachen, mein beliebtes Beispiel dazu, der Feldhase. Feldhasen vermehren sich relativ schnell, wie man weiß, circa 4 bis 5 Mal pro Jahr, wirft eine Feldhäsin so circa 4 bis 5 Junge. Das kann man sich ausrechnen, wenn die alle am Leben bleiben würden und ihrerseits sich reproduzieren würden, was da herauskäme. Innerhalb weniger Jahrzehnte wird der gesamte Planet von Feldhasen bedeckt. Nur ist das nicht der Fall, wie er offensichtlich ist. Warum nicht? Weil die meisten der Feldhasen nicht das reproduktionsfähige Alter erreichen. Bitte schön.
Aber gibt es diese Kurve von dieser Beute?
Ja.
Jede Beute statt Population.
Richtig. Und wenn wir beim Feldhasen bleiben, der erste Wurf kommt so im März. Das sind die sogenannten Märzhasen. Da kommt noch ein Wintereinbruch. Und wenn überhaupt einer von diesen Wurf überlebt, hat er schon Glück gehabt. Der zweite Wurf irgendwann im Mai. Da ist es zwar in der Regel in unserem Reiten vom Wetter her günstiger, aber da sind auch wieder die Räuber unterwegs, die Marder und Dachse und Füchse und so weiter, die den Hasen nachstehen und wieder überlebt von den vier oder fünf Hasen dieses Wurfs vielleicht einer, wenn er Glück hat. Im August kommen dann unsere Mähdrescher, im Herbst dann die Jäger und so weiter. Kurz gesagt, von den fünf Würfen und von denen jetzt im Durchschnitt fünf Individuen pro Wurf überleben vielleicht einer, zwei oder drei. Was heißt überleben? Das heißt im strikt biologischen Sinn, das fortpflanzungsfähige Alter zu erreichen und eigene Nachkommen in die Welt zu setzen. Ja, also Überleben ist in der Biologie, Evolutionsbiologie strikt definiert. Das heißt nicht ewiges Leben oder irgendwas anderes, das heißt nur, dass ein Individuum sein fortpflanzungsfähiges Alter erreicht und auch tatsächlich selber Nachkommen erzeugt. Also, wie gesagt, von den 20, 25 oder mehr Feldhasen, die pro Jahr ein einzelner Feldhase produziert, bleiben nur relativ wenige am Leben, überleben also nur einige wenige genetisch, erzeugen also nur einige ganz wenige ihrerseits Nachkommen. Und so kommt es eben nicht zu einer Überflutung dieses Planeten mit Feldhasen. Die Kurven, auf die Sie hingewiesen haben, die in der Biologie häufig verwendet werden, je nach Ressourcen kann natürlich dann die Überlebensfähigkeit mehrerer Individuen steigen vorübergehend, aber dann werden die Ressourcen wieder knapper, es kommen so unterschiedliche Katastrophen und schon geht es wieder zurück. Bitte.
Ich habe nur eine Frage. Der Feldhase ist ja diesbezüglich ja eigentlich auch die Ressource für andere Individuen. Also er ist Individuum und Ressource.
Bitte?
Ein Feldhase ist folglich ein Individuum, aber auch eine Ressource für andere Individuen.
Ja, natürlich. Das sind praktisch alle. Das ist ein Fressen und gefressen werden.
Das ist ganz klar.
Ja, und ja, genau in dieser Wechselwirkung heraus, wenn man so möchte, Fuchs und Feldhase oder Marder und Feldhase, der eine Fuchs oder Marder frisst Feldhasen und reduziert damit natürlich auch ihre Zahl. Aber man kann sich aber im Idealfall vorstellen, Feldhasen hätten keine Feinde. Natürlich nicht. Was wäre dann? Trotzdem würden nicht alle überleben.
In Australien gibt es ja so eine Plage mit den Kängurus und eben mit diesen Hasen, die so da.
Ja, da muss natürlich. Inzwischen hat der Mensch schon sehr eingegriffen in verschiedenste Biotope und überall auch verschiedene Arten eingeschleppt. Da gibt es natürlich verschiedenste Beispiele, also auf verschiedenen Inseln. Wo der Mensch Katzen, Hunde und Schweine eingeschleppt hat, wurde die einheimische, die autochthone Fauna mehr oder weniger vernichtet, während sich die drei Arten, vor allem Hund, Katzen und Schwein, massiv vermehrt haben. Da gibt es auch ein Beispiel irgendwo, auf einer Pazifikinsel wurde vor 50 oder 60 Jahren ein Ziegenbock mit zwei Geißen ausgesetzt und die haben das sich dermaßen massiv vermehrt, die hatten keine Feinde dort, dass sie die ganze Insel kahl gefressen haben, die binnen weniger Jahre waren da tausende Ziegen unterwegs, dann alles vernichtet. Aber das sind ja schon.
Gibt es das, die nicht dann degeneriert sind über die Generationen?
Das weiß ich nicht genau.
Weil das kann ja nicht funktionieren, allalong. Wenn ich von einer Ziege und von zwei Weiblein und einem Männchen ausgehe. Ne?
Ja,
das muss ja über die Generationen hinaus, muss es ja zur
Ziegen
Generation.
Ziegen sind auch sehr reproduktionsfreudig, erstens. Und ein Ziegenbock und zwei Ziegen, die genügen schon. Und binnen kürzester Zeit, ja, auch durch Inzucht, das macht in dem Fall nichts, unzählige kleine Ziegen zu produzieren, die auch ihrerseits sehr schnell fortpflanzungsfähig werden, ähnlich wie Schweine, und da hat man schon die Katastrophe. Aber wie gesagt, das ging ja schon in eine Richtung, das Einflüsse des Menschen. In der Natur reguliert sich das eben selber aufgrund der erwähnten Kurve. Lemminge haben wir schon erwähnt bei ganz anderer Gelegenheit, das ist ein gutes Beispiel, die vermehren sich auch gewissermaßen exponentiell, irgendwann werden es zu viele und dann stürzen sie sich ins Meer, nicht, weil sie kollidieren und Suizid begehen, sondern weil sie nervös werden und das Stress zu leiden beginnen, gewissermaßen verrückt werden. Oder wenn jetzt in unseren Breiten, natürlich, der Feldhase, wenn wir uns nochmal so vergegenwärtigen und versuchen, im Idealfall, der hätte keine Feinde, es gibt ja Tiere, die haben keine natürlichen Feinde, Eisbären zum Beispiel. Aber das heißt trotzdem nicht, dass die alle überleben. Denn dann kommen immer noch verschiedene negative Einflüsse in Form von Naturkatastrophen dazu. Wetterkatastrophen, Wetterkapriolen, klimatische Veränderungen, das alles und vieles mehr führt dazu, dass eben nicht jedes Individuum überleben kann. Bitte.
Ja, das Interessante bei Eisbären ist ja, dass Forscher festgestellt haben, dass es so sein wird, dass sich der Eisbär wieder mit Braunbären verhaaren wird. Die sind ja sehr geschickt und dass irgendwann die Rückentwicklung wieder zum Braunbären ist. Also dass der Eisbär in dieser Form verschwindet und wieder also sich anpasst, weil die Klimawärmung so weitergeht.
Ja gut, das sind Zukunftsspekulationen möglich, aber momentan ist der Eisbär eine Art für sich wahrscheinlich mit dem Braunbär kreuzbar, aber die treffen sich normalerweise nicht, weil der eine auf den arktischen Eiswüsten lebt, der andere in gemäßigten Zonen. Ja. Aber das geht ja jetzt alles schon vom Hundertsten ins Tausendste. Also die Beobachtung war einerseits die Tendenz zu exponentieller Vermehrung, der Individuen, andererseits aber knappe Ressourcen. So, und was war dann der Darwin, was waren da die entscheidenden Schlussfolgerungen? Zum einen, es kommt in der Natur zu einem Wettbewerbungsdasein. Das ist die berühmte Formel Kampf ums Dasein, mit der, das muss aber betont werden, Darwin auch gründlichst missverstanden wurde. Er meinte damit nämlich nicht einen buchstäblichen Kampf mit Zähnen und Klauen und Hörnern und Geweih und so weiter, also mit Giftdrüsen, schon auch, aber keineswegs primär, sondern den ganzen natürlichen Wettbewerb um Ressourcen und Nahrung. Der schnell ans Ziel kommt, wird eher überleben als der langsamer ist. Der Feldhase, der schneller laufen kann als ein anderer, wird eher überleben als der langsam ist und sich vom Fuchs fressen lässt. Irgendein Individuum irgendeiner Art, das effektive Futter findet, ist eben im Vorteil gegenüber anderen, die nicht so effektiv sind, wenn es darum geht, etwas Essbares zu finden. Das heißt, es ist ein natürlicher Wettbewerb, der sich durchaus auch unblutig, also entscheidend, abspielt. Darwin verwies auch ausdrücklich auf Pflanzen. Pflanzen kämpfen ja bekanntlich nicht miteinander, wenn so zwei Bäume in einem Park stehen, die beginnen sich ja nicht mit ihren Ästen irgendwie zu bekämpfen, stehen aber trotzdem im Wettbewerb miteinander. Zwei Eichen innerhalb eines relativ kleinen Areals stehen insoweit im Wettbewerb, als beide natürlich Sonnenlicht brauchen oder Feuchtigkeit von der Erde mit ihren Wurzeln aufsaugen müssen. Der einen Baum, der ein mächtiger entwickeltes Laubwerk hat oder längere Wurzeln, wird im Vorteil sein gegenüber dem anderen, der weniger Sonnenlicht zu absorbieren imstande ist und weniger Feuchtigkeit zu absorbieren imstande ist als der andere. Also das ist Wettbewerb, also nicht Kampf im buchstäblichen Sinne, obwohl natürlich Kämpfe in der Natur zwischen Individuen einer Art immer wieder stattfinden, aber das ist nicht das, was Darwin eigentlich gemeint hat. Außerdem muss man hier sagen, er meinte nicht, auch das wird oft missverstanden, der Kampf zwischen Individuen verschiedener Arten. Ja, das ist nicht der natürliche Wettbewerb im Sinne von Darwin. Es geht nicht darum, dass da ein Löwe eine Gazelle frisst oder dass eine Gazelle Gras frisst und so weiter. Nein, es geht um den Wettbewerb der Individuen innerhalb einer Art. Der Konkurrent des Löwen oder der Gazelle ist nicht der Löwe, sondern die andere Gazelle. Denn die hat die gleichen Ansprüche, die frisst das gleiche Gras und so weiter. Konkurrenten sind also immer Individuen einer und derselben Art. Unsere größten Konkurrenten sind ja auch nicht die Eisbären oder die Braunbären, sondern andere Menschen.
Ja,
die gleichen wollen. Ja, die gleichen Ressourcen wollen, die gleichen Ressourcenanspruch und so weiter. Also Kampf ums Dasein, vielfach falsch viel Verfall verstanden, richtig verstanden, geht es um einen Wettbewerb und auch nicht um einen Wettbewerb zwischen Individuen unterschiedlicher Arten, sondern immer zwischen einem Wettbewerb von Individuen einer und derselben Art. Und die nächste Beobachtung zum Zweiten. Es kann aus diesem Wettbewerb nicht jeder quasi als Sieger hervorgehen, sondern nur relativ wenige, denn das ist die Wirkungsweise der natürlichen Auslese oder Selektion. Auch hier wurden immer wieder Missverständnisse aufgebaut, was ist die natürliche Auslese oder Selektion, wie funktioniert das, wie wirkt das? Ein ganz mechanisches Prinzip, gewissermaßen, das automatisch wirkt. Aus dem Wettbewerb muss da sein, noch einmal zwischen Individuen einer und derselben Art, gehen diejenigen als vorteilhaft heraus, die über bestimmte Einrichtungen verfügen, die andere nicht haben. Was heißt das? Noch einmal, der Feldhase, der schneller laufen kann als andere Artgenossen, wird mit höherer Wahrscheinlichkeit überleben als andere Artgenossen, wird also von der Selektion sozusagen begünstigt. Also die Selektion ist keine irgendwie abstrakte Kraft oder etwas, sondern ein automatisch wirkendes Prinzip, ein Automatismus, der eben dazu führt, dass nur bestimmte Individuen auch überleben, ihrerseits Nachkommen erzeugen und so weiter. Das Überleben der Tauglichsten ist hier das berühmte Schlagwort, das nicht auf Darwin zurückgeht, sondern auf den englischen Philosophen Herbert Spencer, der auch den Evolutionsgedanken ausgedenkt hat. Herbert Spencer, Zeitgenosse Darwins, auch in gewissem Sinne ein Aufklärungsphilosoph, Überleben des Tauglichsten. Auch eine Formel, die oft missverstanden wurde und immer wieder nach wie vor missverstanden wird. Immer wieder kann ich oder konnte ich in der populären Presse oder auch bei studentischen Prüfungsarbeiten zu meinem Bedauern lesen, Darwin habe gemeint, es überleben die Stärksten. Ich betone für die, die es schon gehört haben, noch einmal und für die, die es zum ersten Mal hören, ganz besonders, das ist ein eklatanter Schwachsinn. Es hat weder Darwin noch sonst irgendwer gesagt, es überleben die Stärksten. Wer bitte sind die Stärksten? Denn dass die Riesen da übrigens zertrampeln und warum sollten die so hohe Überlebenschancen haben? Nein. Es sind die Tauglichsten. Und wer sind die Tauglichsten? Das sind Individuen einer Art, die, wie schon angedeutet wurde, über bestimmte Einrichtungen und Anführungszeichen verfügen, die andere nicht haben. Die sie etwa schneller vor Feinden oder besser vor Feinden schützen können, die schneller auf einen Baum klettern können, wenn sie verfolgt werden von einem Tier, das seinerseits nicht klettern kann, die effektiver, schneller eine Futterressource, eine Nahrungsressource finden, die vielleicht weniger Nahrung brauchen, um zu überleben. Das kann auch ein Vorteil sein, dass man mit weniger auskommt und trotzdem überlebt, die sie besser verstecken können und vieles andere mehr. Da ist die Natur sehr erfindungsreich, anthropomorph gesagt, und unterschiedlichste Individuen einer und derselben Art haben eben unterschiedlichste Strategien, sie gegen ihre Konkurrenten, also Individuen derselben Art, zur Wehr zu setzen bzw. zu bewähren. Also, so wie Kampf und Dasein, die erste vorhin erwähnte Formel, nicht buchstäblich als Kampf von Darwin gemeint war und nicht buchstäblich als Kampf missverstanden werden darf, so darf das Überleben der Tauglichen nicht missverstanden werden als das Überleben der Starken, der Stärksten, die anderen zerbeißen und so weiter. Sondern ich betone es noch einmal, es sind diejenigen Individuen, die über bestimmte Fähigkeiten verfügen, Verhaltensweisen und so weiter, Funktionen, Stoffwechselleistungen und so weiter, die sie gegenüber anderen ein klein wenig besser machen. Besser ist nicht im moralischen Sinne natürlich, sondern eben besser im Sinne des Überlebens. Und die letzte Schlussfolgerung dann Darwins war, auf diese Art und Weise kommt es im Laufe langer Zeiträume Schritt für Schritt zu einer Verschiebung von Merkmalen auf Kosten anderer Merkmale und damit letzten Endes zur Entstehung von neuen Arten. Aber, und das ist ja auch von großer Bedeutung, kein Merkmal, das Vorteile bringt, ist für alle Ewigkeit gewissermaßen geschaffen, sondern die Vorteile von heute können sich als Nachteile von morgen erweisen, weil wir eben, und weil keine Organismenart in einer konstanten Welt lebt, sondern in einer Welt, die sich ständig verändert. Und wie gesagt, sogar wenn es im Falle verschiedener Tiere nicht die Feinde gäbe, die es für sie gibt, gibt es immer noch eine ganze Reihe von Unbilden der Natur, die dafür sorgen, in Anführungszeichen, dass viele Individuen und damit in der Konsequenz auch viele Arten aussterben. Katastrophen sind in der Natur ständige Begleiter, des Lebens, von Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Überflutungen, Dürrekatastrophen und vieles andere mehr. Das geschieht in der Natur ständig. Der Klimawandel, über den heute vielfach geredet wird, ist nichts Neues, das gab es schon immer. Die Frage ist nur, was die konkreten Ursachen sind, aber das ist ein anderes Thema. So, und jetzt endlich zu der Frage, warum ich das alles jetzt ausgeführt habe. Was helfen uns diese Ansichten jetzt im Sinne, was wir mit Aufklärung verstehen, wie helfen uns diese Ansichten, wie helfen uns Darwins Evolutionstheorie insgesamt zur Mündigkeit? Ja, indem sie, wie aus dem Gesagten hervorgeht, das Individuum in den Vordergrund rückt. Das ist nicht nur bei Menschen, auch bei anderen Lebewesen, aber die Konsequenz hier ist für uns Menschen von Interesse. Es ist nicht die Art als Abstraktum, es ist das Individuum als Konkretum. Da wird der Begriff Menschheit, ja, was können Sie mir sagen, was ist unter Menschheit vorstellt? Was ist die Menschheit? Gibt es da Vorschläge? Das ist ein abstrakter Begriff. Wir wissen, wie gesagt, dass fast 7 Milliarden Individuen der Menschheit existieren. Aber die Menschheit ist für uns und ist keine reale Kategorie. Real sind die Individuen. Real und konkret sind die Individuen. Real sind Sie, Sie, real bin ich. Insoweit natürlich wird es auch klar, dass der Evolutionsgedanke, die Evolutionstheorie im Sinne von Darwin zumal, zu einem Individualismus letzten Endes beiträgt, wobei Individualismus unter Anführungszeichen zu setzen ist. Zu der Einsicht jedenfalls, dass jedes Individuum für sich betrachtet eine gewisse Bedeutung hat, nicht für die Menschheit, sondern für sich allein betrachtet. Dazu hat Darwin natürlich noch zur Aufklärungsphilosophie in vieler anderer Hinsicht beigetragen, was ich hier nur kurz erwähnen möchte. Einiges habe ich schon zum ersten Mal angedeutet. Er hatte die Hoffnung, man darf nicht vergessen, dass natürlich die Aufklärungsphilosophen insgesamt von der Hoffnung beseelt waren, dass es so etwas wie Fortschritt geben wird oder geben kann. Nicht, dass man braucht man nichts auszubilden, sondern wird alles bleiben, wie es ist. Der Fortschritt besteht nun darin, dass eben nicht alles bleibt, wie es ist, sondern dass sich Dinge zum Besseren verändern. Auf die Problematik dieses Begriffs von Fortschritt komme ich noch kurz zurück, aber zunächst Darwins Beitrag konkret zur Idee der Aufklärung. Er meinte zum Beispiel, und vor allem, was konkret ist der Menschen betrifft, dass er über, also der Mensch über soziale Instinkte verfügt und über die Fähigkeit zur Sympathie. Klar, damit hat er recht, und das ist eine heute triviale Erkenntnis. Wir würden vielleicht nicht mehr von sozialen Instinkten sprechen, aber Tatsache ist, dass der Mensch ein soziales Lebewesen ist, in Gesellschaften, in Sozietäten lebt und fähig ist, Sympathien, nicht für alle, aber für einige andere Menschen zu empfinden. Und hieraus schöpfte Darwin die Hoffnung, dass sich eben die sozialen Instinkte und Sympathien im Laufe der Zeit durch unsere Kultur, wohlgemerkt nicht durch die Natur, durch unsere Kultur verstärken werden. Und zwar in der Richtung verstärken werden, dass letzten Endes der einzelne Mensch imstande sein wird, alle Angehörige seiner Spezies auch als solche zu akzeptieren und mit seinen Sympathien zu bedenken. Und wie modern Darwin eigentlich schon formuliert hat, geht allein daraus hervor, dass er meinte, wir sind gemäß zitiert, dass im Laufe der Zeit eben durch unsere Kultur, durch die Ausweitung unserer Sympathien, unserer sozialen Instinkte, die Grenzen und Schranken zwischen den Nationen und Völkern fallen werden. Also die Idee, nicht wahr, alle Menschen werden Brüder und Schwestern, wie man heute politisch korrekt natürlich dazu sagen muss. Es erstaunt Sie vielleicht, dass bei Darwin solche Ideen ausgesprochen wurden, weil er eher bekannt ist für seine Selektionstheorie und wie gesagt, damit auch gründlich missverstanden wurde. Aber Darwin war ein großer Humanist. Humanismus ist ja ein Element der Aufklärung, also Verbesserung menschlicher Zustände. Das konnte Darwin natürlich nur hoffen, weil er gleichzeitig von der Idee beseelt war, dass es einen Fortschritt in der Evolution gibt, also eine progressive Evolution. Und die Aufklärer konnten umgekehrt, die waren ja vor Darwin zum Teil, die wussten noch nicht von Evolution, oder kaum etwas, aber im Sinne der Aufklärung zur Zeit Darwins konnte man dann sagen, ja, jetzt haben wir eigentlich auch die naturhistorische Basis für das Projekt. Denn wenn es in der Natur insgesamt, wenn die Evolution sich progressiv vollzieht, wenn sie progressiv fortschrittlich verläuft, ja, dann kann es auch für den Menschen nur besser werden. Dann wird Darwin auch recht haben, dann werden tatsächlich die Grenzen zwischen den Nationen und Völkern fallen, dann werden wir unsere Sympathien ausweiten können und so weiter. Darwin ging sogar noch einen Schritt weiter und erwies sich damit als einer der Vorläufer der heutigen, der modernen Tierethik und Tierrechtsbewegung, indem er meinte, denn die Ausweitung der Sympathien auf alle Angehörige derselben Spezies war ja erst der erste Schritt. Der zweite Schritt war dann im Sinne von Darwin, letzten Endes wird der Mensch auch die Fähigkeit entwickeln, nicht menschliche Lebewesen in seinen Sympathiekreis mit einzubeziehen. So, jetzt ist es wohl klar, warum Evolution, Evolutionstheorie mit der Aufklärung unmittelbar verbunden werden kann, beziehungsweise der Aufklärungsphilosophie auch dient. Aber wir haben hier einen Punkt, wo wir auch schon kritisch fragen müssen, wo sind hier noch realistisch Perspektiven zu erwarten, wo befinden wir uns bereits gewissermaßen in einem Bereich der Utopie. Denn wie realistisch ist die Hoffnung, oder so war die Idee, die Vorstellung, dass der Mensch im Laufe der Zeit durch seine Kultur seine Sympathien tatsächlich auf alle Angehörigen seiner Spezies auszudehnen, in der Lage sein wird, nicht nur das, wie realistisch ist denn die Hoffnung, die Vorstellung, dass der Mensch auch alle anderen Organismenarten in seinen Sympathiekreis sozusagen einbeziehen wird. Und wie realistisch ist überhaupt die Annahme, dass die Evolution progressiv verläuft? Hier sind also einige Einschränkungen notwendig. In der Evolutionsbiologie heute wird, soweit ich sehe, kaum jemand noch von Fortschritt reden. Es gibt unterschiedliches Überleben, es gibt unterschiedlich komplexe Lebewesen. Natürlich ist ein Schimpanse, ist ein Mensch, ist auch ein Hund, eine Katze, ein Schwein wesentlich komplexer organisiert als eine Stubenfliege oder eine Kreuzspinne. Aber das hat nichts damit zu tun, dass die einen Arten besser sind als die anderen. Jede Organismenart löst die Probleme des Lebens und Überlebens auf ihre eigene Art und Weise. Also kann man hier nicht sagen, die Evolution hat einen progressiven, fortschrittlichen Verlauf, es wurde alles immer besser. Schwachsinn, nichts wurde. Haben sie nur unterschiedliche Strategien der Lebensbewältigung entwickelt. Und wenn man daran denkt, dass in der Natur, in der Evolutionsgeschichte permanent auch Katastrophen stattgefunden haben, dass Millionen, Abermillionen von Arten ausgestorben ist, dann erkennt man leicht, dass die Evolution kein linearer Prozess ist, kein linearer Vorgang, in dem der so automatisch gewissermaßen zum Besseren fortschreitet. Evolutionsbiologisch betrachtet sind auch Ausdrücke wie gut, schlecht, besser, untaugliche Ausdrücke, Das sind Ausdrücke, die menschlichen Bewertungen entsprechen und die der Mensch gerne in die Natur hineinprojiziert, obwohl es sie dort gar nicht gibt. Das heißt also, um hier diese Einschränkung klarzumachen, die biologische Evolutionstheorie kann in diesem einen Punkt, ja, es geht automatisch zum Besseren, natürlich nicht für die Aufklärungsphilosophie herangezogen werden, beziehungsweise nicht als eine Grundlage dafür herangezogen werden, dass alles automatisch besser wird. Sondern die Evolutionstheorie zeigt uns aber, dass der Mensch kraft seinen Fähigkeiten sehr wohl in der Lage ist, seine eigene Situation zu verbessern und sich dabei nicht reinreden lassen muss von noch einmal Obskuranten und von den weltlichen und kirchlichen Herrschern, die glauben, alles sei zum Besten bestellt, wenn es nur so bleibt, wie es für sie ist. Und nochmal die Hoffnung auf die Ausdehnung der Sympathien, also da müssen wir auch Einschränkungen machen, was Darwin natürlich nicht voraussehen konnte, ist, dass eben ja, nicht sehr lang nach seiner Zeit die Menschheit sich wirklich exponentiell vermehren wird, also auf 7 Milliarden anwachsen wird. Bedenken Sie bitte, also zu meiner Schulzeit noch waren wir 4 Milliarden, also in der kurzen Zeit, ich bin ja noch nicht 150 Jahre alt, hat sich die Bevölkerungszahl fast verdoppelt. Und das ist übrigens auch einer, falls ich es nicht schon erwähnt habe, eigentlich der einzige Bereich, den ich kenne, in dem sich alle Prognosen immer bewahrheitet haben. Die Bevölkerungsgeografen, Demografen immer vorausgesagt haben, bis wann die Menschheit wie anwachsen wird, hatten bisher immer recht. Die Prognose im Jahr 2010 oder 2011, Oktober jetzt, wie ich schon sagte, werden wir 7 Milliarden, ich glaube, sie haben sich nur um ca. 102 Monate geirrt, vor 10 oder vor 20 Jahren. Darwin konnte auch nicht zwei Weltkriege voraussehen und verschiedene andere politische Katastrophen voraussehen, die sich im 20. Jahrhundert ereignet haben und war vielleicht deswegen so optimistisch. Das heißt also, die Vorstellung und die Hoffnung, das wird sich durch unsere Kultur der Mensch sozial sozusagen verbessern, es werden jetzt seine sozialen Instinkte und Sympathien auf alle Angehörigen seiner Spezies ausdehnen, die halte ich nicht für realistisch. Noch weniger realistisch ist die Hoffnung, dass der Mensch seine Sympathien und sozialen Instinkte auf alle anderen Art auszudehnen imstande sein wird. Das wird schon psychologisch nicht gehen. Es sind Ihnen und mir ja nicht alle Millionen von Arten erstens bekannt, das ist nicht möglich, es gibt auch keinen Zoologen, keinen Botaniker, der alle Arten kennt, die grundsätzlich bekannt sind, von den Unbekannten natürlich zu scheiden. Aber abgesehen davon sind wir schon, wie gesagt, psychologisch nicht imstande, jeder Kreatur unsere Sympathie entgegenzubringen. Wenn ich an die Anopheles Fliege, die Überträgerin der Malaria denke, dann ist das kein sehr sympathisches Tier. Also kein Tier, das unsere Sympathien verdient. Und ich würde auch niemandem raten, beispielsweise eine Kobra zu streicheln oder eine schwarze Mamba ihr die hütende Hand zu reichen, weil das Reptil das falsch verstehen und zubeißen könnte. Nur relativ wenige, ich habe das immer wieder auch bei anderen Gelegenheiten erwähnt, nur relativ wenige Tierarten sind uns Kraft unserer affektiven, emotionalen, ästhetischen und so weiter Ausstattung sympathisch. Die meisten finden wir unter den Säugetieren und Vögeln und auch da mit großen Einschränkungen. Ratten empfinden viele Menschen nicht als sehr sympathisch, eher das Phänomen des Angst vor Ratten und so weiter. Schnabeltiere, ja, eher neutral, besondere Sympathie empfinden wir für sie nicht. Das fällt natürlich auf, und das sagt über unsere eigene Natur einiges auch aus, dass wir Tiere bevorzugen, die so irgendwie rund liegen, also runde Augen haben, einen runden Kopf und irgendwie niedlich reinschauen, wie der große Panda, der Bambusbär und ähnliche Tiere. Bären im Allgemeinen finden wir durchaus sympathisch und imposant, bitte.
Neben der Sympathie gibt es auch noch den Respekt. Das muss man etwas nicht sympathisch sein.
Aber
ich kann es als Lebewesen achten und entsprechend sorgfältig damit umgehen.
Sie haben recht, aber wenn wir strikt bei Darwin bleiben, beziehungsweise bei der Aussage oder bei der Vision gewissermaßen, Ausdehnung der Sympathien an alle Arten. Natürlich kann ich ein Krokodil respektieren. Sollte man auch, mit das Krokodil könnte sonst gefährlich werden. Aber das heißt nicht, dass ich das Reptil jetzt mit Sympathie bedenken kann. Und bitte, wenn Sie Ihre Tierfilme sehen, wer bitte empfindet Sympathie für das Krokodil, wenn es eine kleine Gazelle bei lebendigem Leib auffrisst? Er empfindet sie Sympathie für die Gazelle, obwohl das Krokodil nicht anders kann, natürlich, das ist ganz klar. Aber der lange Rede, kurzer Sinn, von Natur aus, von unserer eigenen Natur aus, können wir nur relativ wenige Spezies als sympathisch empfinden oder auch in der ästhetischen Kategorie, bitte unter den wirbellosen Schmetterlinge, nicht die Nachtschmetterlinge, das sind dann schon wieder unangenehm, aber so die bunten Falter, wenn da halt nicht ihre Larvenstadien wären, die Raupen und die Puppen, also die sind dann, glaube ich, den allermeisten von uns, außer vielleicht das sogar spezialisierten Cyberraupenzüchter und so weiter, weniger sympathisch. Sonst wir Wirbellose bitte Spinnen, also wird es wenige Leute geben, die Spinnenforscher und Arachnologen, aber so die meisten Menschen haben, glaube ich, keine besondere Vorliebe für Spinnen oder für Skorpione, die auch sehr gefährlich werden können. Die Frage ist ja, brauchen wir überhaupt diese Hoffnung, warum sollen wir denn überhaupt hoffen, dass wir eines Tages alle Kreaturen gewissermaßen in die Arme schließen werden? Nein, die Hoffnung brauchen wir eigentlich nicht. Ich glaube, da hat sich Darwin unter seinesgleichen zu viel vorgenommen. Es genügt es schon, aber da sind wir schon bei einem völlig anderen Thema. Wenn wir, um Ihr Stichwort Respekt aufzugreifen, akzeptieren würden, es gibt eben unzählige Organismenarten, die müssen sie gar nicht sympathisch finden, andere sind sogar Ausdrücke für uns gefährlich, aber warum sollen wir sie denn ausrotten? Das ist dann schon eine ganz andere Frage der ökologischen Ethik, also das würde hier zu weit führen. Lassen Sie mich zusammenfassen. Und der Evolutionsgedanke, in dem er expressis verbis von Veränderung ausgeht, auf dem Wandel der Natur, der Lebewesen beruht, ist für die Aufklärungsphilosophie schon insoweit ein Aufhänger sozusagen, als sie ja dabei auch um Veränderung, um Wandel, nicht um das Aufrechterhalten des Status quo, nicht um starre Typen, die unveränderlich sind, Rassen oder was auch immer. Es geht um die Idee des Wandels. Nur in dem Fall ist es nicht die Natur, die wir für unseren Wandel verantwortlich machen können, sondern wir selber. Man kann sagen, mit anderen Worten vielleicht, die Evolution hat uns mit der Fähigkeit ausgestattet, über unsere eigenen Existenzbedingungen nachzudenken und darüber hinaus mit der Fähigkeit, diese Existenzbedingungen, so sie uns unangenehm erscheinen, zu verbessern. Und das führt natürlich in aller Konsequenz zu einer humanistischen Weltperspektive. Es hat kein geringerer als ein Enkel und Bruder des Schriftstellers Aldous Huxley, Julian Huxley, den ich wohl schon erwähnt habe, einen sogenannten evolutionären Humanismus vertreten und in verschiedenen seiner Publikationen auch dargelegt. Auch Huxley war etwas ein Romantiker, aber womit er sicher recht hatte, wir Menschen sind Produkte der Evolution, wir sind also nicht irgendwie von Göttern geschaffen oder der Lieblinge der Götterlegung, aber wir sind eben von der Evolution mit Einsichten ausgestattet worden, mit einem Gehirn, das uns Einsichten erlaubt, zum Beispiel die Einsicht, dass wir unser eigenes Leben verbessern können, ohne darauf zu warten, dass irgendein Heiland, irgendein Erlöser von oben kommt. Wir sind imstande, andere Menschen, wenn auch, wie gesagt, in begrenztem Maße mit Sympathien zu bedenken. Es müssen nicht alle 7 Milliarden jedem von uns gleich sympathisch sein. Es würde schon genügen, und das ist eine wesentliche ein wesentlicher Beitrag der Evolutionstheorie zur Aufklärungsphilosophie und zum Humanismus einzusehen, wie ich vorhin gesagt habe, dass alle Angehörigen unserer Spezies, alle jetzt bald 7 Milliarden, jeder für sich ein Individuum ist, mit einem Wert für sich, und dass alle mit uns letzten Endes verwandt sind. Diese Ansicht allein dürfte, wenn sie ernst genommen wird und in aller Konsequenz weitergedacht wird, dazu führen, dass wir zumindest, wenn schon nicht unbegrenzte Sympathien, gewissermaßen Respekt auch für andere empfinden. Und da sind wir dann wieder bei einem ganz wichtigen Element der Aufklärung, Toleranz. Nicht alle Menschen müssen mir in die Arme schließen, das geht aus unterschiedlichen Gründen sowieso nicht. Nicht alle müssen mir gleich sympathisch sein. Nicht alle muss ich permanent in meinem Wohlwollen bedenken. Wir wissen aus der Psychologie, dass einfach oft Menschen unsympathisch sind aus Gründen, die wir rational gar nicht begründen können oder rekonstruieren können. Aber es genügt, wie gesagt, zu respektieren. Es gibt eben andere, die haben ihre eigenen Ideen und Vorstellungen. Ich muss andere tolerieren. Damit komme ich heute zum Schluss und entlasse Sie mit der Frage, gewissermaßen als Hausaufgabe, wie weit kann Toleranz gehen? Soll ich alles tolerieren? Natürlich ist die Antwort ja. Also wenn etwas gegen mich gerichtet, wenn jemand sein Gewehr gegen mich richtet, du sagst, ja, ich bin ja tolerant, bitte überschieß nur, der Blödsinn. Das meine ich damit aber nicht. Sollen wir alle Sitten, alle Gebräuche, alle Völker tolerieren? Auch solche, die uns grausam erscheinen. Mit dem Hinweis, ja, andere Völker, andere Sitten, die machen das dort halt so und die steinigen Leute und so weiter. Also, überlegen Sie bitte, wir kommen dann zum nächsten Mal drauf zurück. Wie weit geht Toleranz? Danke für die Aufmerksamkeit.